This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport.
Und diesmal das Ganze mit einem neuen Gesicht bzw. mit einer neuen Stimme bei Eurosport. Er gehört zu den ganz Großen seines Sports, sowohl in Sachen Körperlänge als auch was seine Leistungen angeht. Der Mann, der weiß jedenfalls zu punkten mit Spear und mit Speer und Spikes, genauso wie mit Haltung und Meinung, also mit klarer Kante, wie man so schön sagt. Logisch, dass wir uns sehr freuen, so einen künftig hier bei uns bei Eurosport begrüßen zu dürfen. Und da ist er dann auch schon, Rico Freimuth. Rico, grüß dich.
Moin, alle zusammen.
Moin. Rico, bevor wir jetzt ausführlich über dich, über deine Karriere, über dein Leben quatschen, hast du erstmal noch eine Ankündigung in eigener Sache zu machen? Du willst was offiziell machen. Damit übergebe ich das Wort dann auch schon an dich.
Genau. Ich wusste, immer als ich an diesen Tag gedacht habe, dachte ich, es wird ein trauriger Tag. Ist es aber gar nicht, wie ich gerade feststellen muss. Ich bin eigentlich ziemlich glücklich, jetzt sagen zu können, dass meine Karriere hiermit sein Ende gefunden hat. Und das ist für mich, um ehrlich zu sein, wie eine Erleichterung. Nach 14 Jahren, 15 Jahren wirklich Leistungssport. Hat mir genug mental geraubt und körperlich. Ich bin echt froh, dann irgendwie sagen zu können, jetzt ist Schluss. Ich gehe in das nächste Kapitel meines Lebens und ich freue mich einfach darauf. Der Sport hat mir sehr, sehr viel gegeben und ich bin einfach unheimlich dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Der hat mich auch bis hierhin getrieben, der Sport, und mich auf jeden Fall sehr verändert. Ich würde sagen, sehr ins Positive. Genau, also meine Karriere ist hiermit endgültig vorbei. Ich muss nicht mehr diese Fragen beantworten, wann ich jetzt den nächsten Zehnkampf mache. Und von daher ist das damit dann offiziell und ich bin sehr froh darüber.
So speziell die letzten
Jahre. Ich dachte mal, ich muss heulen, wenn ich das mal sage. Aber
ich muss heulen. Ich muss heulen. Immerhin, ich habe Tränen in den Augen. Ich glaube, man sieht es zum Glück nicht so. Sag mal, die letzten 2-3 Jahre, die waren ja wirklich nicht immer ganz einfach. Mentale Müdigkeit, Rückenprobleme, der Kreuzbandriss. Gab es denn so diesen einen Moment, wo du gesagt hast, so jetzt ist Schluss, jetzt habe ich die Schnauze einfach voll?
Ja, es gab mehrere Momente, um ehrlich zu sein. Und ich sag dir es mal unter 4 Augen. der Moment, den ich im Nachhinein analysiert habe, als das Ende meiner Karriere, war tatsächlich, als ich ins Ziel gelaufen bin 2017, als ich die Vize-Weltmeisterschaft geholt habe. Und ich glaube, da habe ich wirklich die letzten Kräfte meines Körpers und auch mental, so das letzte Aufbäumen, das war in dem Moment, ab dann war eigentlich alles anders. Und das natürlich merkt man das in dem Moment gar nicht, als Sportler, ist ja absolut logisch. Im Nachhinein würde ich sagen, dass das so das letzte Aufbäumen war und mein letzter großer Ritt in der Weltspitze. Und danach war einfach realistisch gesehen der Körper und auch der Geist nicht mehr in der Lage dazu, wirklich Weltspitzenleistung zu bringen. Das habe ich relativ schnell analysiert. Ich habe mich nochmal versucht, dagegen aufzubäumen. Dachte auch wirklich, dass es klappt, mit Blick auf Olympia nochmal die Reserven so richtig einzunorden, dass man halt nochmal 1-2 gute Zehnkämpfe hinkriegt, um vielleicht eine Olympiamedaille zu holen. Das war noch so mein Traum. Aber ich musste relativ schnell merken, dass einfach mein Körper und auch, ja, gerade mein Körper und damit eingehend dann auch mental einfach nicht mehr die Kraft dann da waren nach, ja, jetzt mit 32 Jahren und dann auch mit 14, 15 Jahren Leistungssport. Das, ja, habe ich ganz gut weggesteckt, aber ich bin einfach jetzt durch und von daher war 2017, glaube ich, der entscheidende Moment, der mich, der auch glücklicherweise mit einer Silbermedaille belohnt wird und irgendwie mich relativ ruhig in mein Karriereende reinsteppen lässt, würde ich jetzt mal so sagen.
Es hört sich ja immer so an wie so eine Plattitüde, aber ich stelle die Frage trotzdem, bist du sozusagen mit dir im Reinen jetzt?
Aber es hat gebraucht. Ich habe immer noch Tage, die schwierig sind, weil so ein Karriereende, das ist leicht gesagt. Und deswegen dachte ich auch, ich dachte immer an diesen Moment schon auch häufig in meinem Leben und dachte, boah, das wird echt tränenreich und so. Aber ist es gar nicht, weil ich einfach gelernt habe in den letzten so anderthalb Jahren, dass es nicht nur um Leistungssport geht, sondern auch um viel wichtigere Sachen im Leben. Und deswegen bin ich mit mir im Reinen. Ich bin noch auf der Suche so ein bisschen nach dem nächsten Kapitel. Ich freue mich darauf, wirklich sehr Eurosport-Experte zu sein und hoffe, dass das alles auch nächstes Jahr stattfindet und so. Deswegen freue ich mich einfach auf das, was kommt, mit dem, was ich gelernt habe in meinem Leben. Und ich habe durch den Sport viel gelernt. Ja, jetzt schließe ich meine Bachelorarbeit, schreibe ich gerade und schließe dann mein Studium ab. Also ich freue mich einfach auf das, was kommt. Ja, das ist es eigentlich nur.
Ja, hilf mir mal. Also ich meine, dass wir uns auf dich freuen als jungen, kompetenten und meinungsstarken Experten, ist ja logisch. Aber warum freust du dich denn auf die Arbeit als Experte bei Eurosport? Warum freust du dich auf uns?
Vielleicht werdet ihr euch deswegen jetzt noch mehr freuen, weil ich ein sehr lockeres Mundwerk habe. Ich muss aufpassen, was ich sage, aber ich bin der Sportart schon sehr, 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 sehr verbunden. Ich war nicht so erfolgreich, weil mir diese Sportart egal ist, sondern weil ich mich auch sehr intensiv damit beschäftigt habe, mein Leben lang. Ich glaube, ich bin wirklich einer, der jeden Athleten kannte, weil ich einfach alles geguckt habe, den ganzen Tag Leichtathletik. So, das war einfach mein Leben und deswegen freue ich mich darauf, das kommentieren zu können, weil ich habe es eh mein Leben lang kommentiert, quasi vom Fernseher oder vom Livestream oder wo auch immer. Und ich glaube, eine Meinung, die sehr kritikfähig ist, aber ich glaube, sehr sachlich und sehr richtig ist. Also, und ich glaube, ich werde viele Sachen ansprechen, die mir auch nicht gefallen und viele Sachen, die mir gefallen. Ich werde auch, glaube ich, athletenfreundlich sein, aber auch Kritik äußern können. Ich freue mich einfach auf diese spannende Aufgabe. So, ich bin schon immer ein Kommentator gewesen vom Fernseher und jetzt kriege ich so wirklich sogar die Zepter in die Hand und darf auch wirklich dann frei kommentieren und ja, auch meine Meinung sagen und auch diese wunderschöne Sportart vielleicht ein bisschen in die richtige Richtung lenken. Mit einer ordentlichen Kommentatorleistung, wenn man das so sagen darf.
Ja, das darf man so sagen. Da bist du übrigens auch bei uns genau richtig. Also ich spreche mal für die allermeisten Kollegen von Eurosport. Das sind alles so Typen, ja, die den Sport einfach lieben und die da sitzen und es total geil finden, einfach da zu kommentieren und auch noch ein bisschen Kohle dafür zu kriegen. Das ist ja, besser geht's ja nicht. Ja? Also wir freuen uns jedenfalls, dich in den nächsten Jahren noch viel, viel besser kennenzulernen. Eine Art Schnelldurchlauf durch dein Leben hat jetzt die Kollegin Birgit Hasselbusch schon mal vorbereitet. Wir wollen ja wissen, ein bisschen genauer noch, was für ein Typ ist dieser Rico Freimuth?
In dieser Familie hat immer jemand ein Ass im Ärmel. Es geht nicht nur beim Kartenspielen stets um Wettkampf, sich zu duellieren, den anderen zu übertrumpfen. Kein Wunder, alles Top-Sportler. Zwillingsbruder Hanno, Basketball-Junioren-Nationalspieler, die Schwester beim Volleyball. Mutter Anke, Junioren-Europameisterin im Siebenkampf. Onkel Jörg, Olympia-Bronze im Hochsprung. Vater Uwe, auch Zehnkämpfer. Der Papa ist der Mentor. Bei ihm ist Rico gerne mal Assistent, zum Beispiel, wenn sie zusammen das Haus des Sohns renovieren. Mit Pool, Gewächshaus und Saluntür, wie im Wilden Westen. Im Osten geboren in Potsdam lebt Rico jetzt in Halle-Saale. Dazwischen hat er 6 bis 7 Mal die Schule gewechselt. Der Vater war als Trainer unterwegs, unter anderem alle ein Jahr in Malaysia. Rico mit 2 Olympiateilnahmen und WM-Silber sowie Bronze in seiner Disziplin eine Lichtgestalt. Eine Leuchte in der Schule war er eher nicht, aber als Entschuldigung ging immer, ach, die vielen Umzüge. Wenn Rico aber eins kann, dann sich 9 Gruppen anzuschließen. Kommunikativ, offen, große Klappe, viel dahinter. Apropos, die Klappe für den Film Royal Discipline ist gefallen. Eine Hommage an 10 Kämpfer. Rico Freimuth, der Hauptact. Und auch Mehrkämpfer Ashton Eaton vor der Kamera. Die Premiere soll in der Oper von Halle stattfinden. Der Name des Films auch Ricos Thema der Bachelorarbeit. BWL sein Steckenpferd als Investition in die Zukunft. Rico kann mit Zahlen jonglieren, weiß wie aus der Pistole geschossen, dass die Bestleistung seines Vaters im Zehnkampf mit 8.792 Punkten 129 Punkte besser ist als seine eigene. Macht nix, sagt Rico. Er hat die Punkte, ich die Medaillen. Allerdings hatte er auch viele Verletzungen als Dauerbegleiter. Ein Kreuzbandriss beim Basketball ließ den nächsten Olympiatraum platzen. Nun ist komplett Schluss mit 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung, 400 Meter, 110 Hürden, Diskus, Stabhochsprung, Speerwurf, 1500-Meter-Lauf. Nachdem der Sport immer die Konstante im Leben war, der Sinn überhaupt, er davon geradezu besessen. Auch auf Fußball hat Rico Freimuth keine Lust mehr, kickte noch in der Verbandsliga in Sachsen-Anhalt. Seine Idole Messi, Ronaldo. Als Bundesligisten ihn auf dem Platz sahen, waren sie baff. Boah, bist du schnell. Für Rico kein Wunder. Ist ja logisch. Ich wäre auch schneller als Mbappé, meint er. Ein Fußballreporter hat Rico sogar mal angeschrieben, weil der einen Sprintvergleich nicht richtig eingeschätzt hat. Ignorant findet Rico sowas. Bei Eurosport selbst am Mikro weiß er, dass das sehr emotional werden könnte. Sein bester Freund ist Zehnkämpfer Michael Schrader. Der findet Rico zuweilen etwas einschläfernd, aber ansonsten passt zwischen die beiden weder Blatt noch Diskus. Und was macht Rico jetzt sportlich, um seine Energie rauszulassen? Dart und Schach mit dem Vater. Und selbstredend ist dabei niemand vom Ehrgeiz zerfressen und keiner der Könige hätte jemals eine diebische Freude daran, den anderen matt zu setzen.
Rico, ich habe dich jetzt sehr genau beobachtet bei diesem Lebenslauf. Du hast zwar zwei, dreimal auch gelacht und gelächelt, aber insgesamt hat das auf mich jetzt einen nachdenklichen Eindruck gemacht. Wie war es jetzt für dich, das so zu hören?
Es war eine schöne Zusammenfassung. Ich habe kurz mal meinen letzten Zehnkampf miterlebt, als sie auch die ganzen Disziplinen durchgegangen ist. Und ja, es ist aktuell für mich auch eine sehr nachdenkliche Zeit einfach. Deswegen sah ich vielleicht jetzt nachdenklich aus, ist aber gar nicht so. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ja, ich habe mir das einfach gerne angehört, auch mal Revue passieren lassen. War halt mit Michael Schrader, mein bester Freund, meinem Vater, halt wichtige Personen einfach in meinem Leben, die jetzt irgendwie was sagen. Und von daher habe ich mir das gerne angehört und lasse mich jetzt weiter überraschen, was für Fragen auf mich zukommen.
Ja, da auf die beiden, auf deinen Vater und auf Michael Schrader kommen wir natürlich auch noch zu sprechen. Also wenn 8.663 Punkte das Maximum ist, wie viel gibst du diesem Lebenslauf?
Meinem persönlichen Lebenslauf?
Ja, dem von 8, dem, den du gerade gehört hast.
8.663.
Genau. Ja, sehr gut.
Nee, das war sehr auch gut deine gemacht. Maximale Punktzahl. Aber reicht nicht für mehr, leider. Reicht nur für 18. Das war's. Und für zweiter Platz. Mehr ist damit nicht drin.
Naja, gut, immerhin. Immerhin. Damit kann Birgit, glaube ich, genauso gut leben wie du. Absolut. Sport war die Konstante in deinem Leben. Jetzt ist es damit erstmal vorbei. Du hast es schon angerissen. Also einfach ist es nicht, wenn man dann, glaube ich, dieses sehr, wahrscheinlich sehr durchgetaktete Leben hinter sich lässt, oder? Wie groß ist denn dann das Loch, das sich da vor allem auftut?
Na, genau das ist ja das Problem. Und ich habe mich ja damit sehr, sehr intensiv beschäftigt, auch mit diesem Game-Over-Effekt, den ich gerade durchlebe. So, ja. Das ist ein ganz normaler Moment oder eine Situation im Leben, die viele Menschen durchleben müssen. Einfach im Endeffekt war der Sport mein Lebenssinn. Und das ist gerade die Frage nach dem Lebenssinn. Damit meine ich aber nur die Frage nach der nächsten Aufgabe, weil ich halt gerade keine primär wichtigste Aufgabe in meinem Leben habe. Meine Uni zu beenden, ist nicht die wichtigste Aufgabe für mich persönlich. Mhm. Das war es auch nie. Das ist jetzt auch deswegen nicht irgendwie, hat sich jetzt nicht als Priorität davor gesetzt, sondern ich bin jetzt fast fertig, schreibe jetzt meine Bachelorarbeit und dann, ich suche einfach nach der nächsten Aufgabe. Und da ich gerade keine Aufgabe habe, habe ich die letzten 6 Monate mit meinem Vater an meinem Haus gearbeitet, alles Mögliche verändert, also hier ist nichts mehr wie vorher und ich suche mir so ein paar Aufgaben. Trotzdem ist es natürlich etwas, was man unterbewusst, wo man weiß, okay, das ist jetzt irgendwie keine Lebensaufgabe, also ich habe keinen Alltag und ich würde mir gerne einen Alltag wünschen, um ehrlich zu sein. Ja. Deswegen ist das einfach so eine Situation, die nicht einfach ist, damit umzugehen. Ich bin immer durchgetaktet gewesen die letzten 14 Jahre. Mich selbst organisieren kann ich super. Und jetzt fehlt das einfach ein bisschen und ich bin auf der Suche.
Okay, aber hast du schon eine Tendenz, weil du hast gesagt, jetzt gesagt, du studierst BWL. Ich persönlich, wir kennen uns jetzt ja nicht en Detail, aber ich persönlich kann mir dich jetzt so in einem 9-to-5-Job mit Anzug und Krawatte eher schlecht vorstellen. Aber ist das die Richtung, in die du gehen willst?
Ich kann mich selber auch nicht in einem 9-to-5-Job vorstellen. Das ist auch nicht zwingend das, was ich machen möchte. Ich studiere BWL, um auch eventuell später mein eigener Boss zu sein, um eine Art Leadership zu übernehmen. Also ich studiere auch Marketing Leadership als Vertiefung. Und mein nächstes Ziel eigentlich ist es, eventuell nach Amerika zu gehen, 2 Jahre, da meinen Master noch zu studieren. Ich kann nur noch nicht sagen, ob das halt alles wirklich so passiert. Ich muss einfach abwarten jetzt. Und diese Wartezeit ist halt einfach auch ein bisschen unangenehm. Aber tendenziell vielleicht nach Amerika, da meinen internationalen Abschluss zu machen, mit dem englischsprachigen Studiengang im Projektmanagement. Ich will schon in den Bereich Projektmanagement oder halt International Project Management und auch für große Unternehmen arbeiten. Ich glaube einfach, dass meine Stärke die Kommunikation ist, das Netzwerken. Ich glaube, dass einfach da meine Stärken liegen und deswegen werde ich mich so in diesem Bereich versuchen zu etablieren, denke ich.
Das ist ja schon fast wie beim Bewerbungsgespräch hier. Sag mal, wie wichtig ja. ist Geld?
Ja, na, Geld ist einfach wichtig, um sein Leben leben zu können, ne? Um weniger Sorgen zu haben, und das war's. Ansonsten ist Geld ja nicht wichtig im Sinne von ab einer gewissen Summe, so macht sich das einfach nicht glücklicher. Da gibt es ja auch Studien darüber. Und von daher ist Geld wichtig. Überhaupt keine Frage, wer sagt, dass Geld nicht wichtig ist. Ja. Auf jeden Fall ist Geld bis zu einem gewissen Punkt wichtig, wo man einfach sich nicht mehr darüber so viel Gedanken machen muss. Und das war es dann auch. Alles andere ist viel, viel wichtiger. Gesundheit zum Beispiel.
Wichtig scheint... Bitte? Entschuldigung.
Gesundheit zum Beispiel, deutlich wichtiger, eine Familie, gute Freunde zu haben, das ist ja alles viel wichtiger.
Dann lass uns mal bei dem Thema bleiben, Gesundheit. Während der Corona-Krise hast du dich als Einkaufshilfe angeboten. Gab's da Dinge, die dich besonders beeindruckt haben, die dir hängen geblieben sind?
Also es war eine coole Aktion von meinem Verein SV Halle, und zwar haben die so ein paar Top-Sportler von dem Verein einfach so ein bisschen aufgerufen, jetzt Hilfsbereitschaft zu zeigen, und dann wurde ich auch angerufen, habe gesagt, ja, ist ja gar kein Problem für mich. Dann bin ich halt einkaufen gegangen und war bei ein paar älteren Menschen und habe den Einkauf gebracht, und mich hat wirklich erstaunt der Unterschied zwischen, ich sag mal, Leute in meinem Alter und Leute der anderen Generation, also die, sagen wir mal, über 70-Jährigen. Zumindest waren das die Leute, die ich kennengelernt habe. Die hatten schon höllischen Respekt vor diesem Virus, und ich glaube, die haben sich wirklich nicht rausgetraut. So. Das haben die mir ja auch in persönlichen Gesprächen erzählt. Da war ich echt, dachte ich mir immer wieder, okay, also für die ist das nochmal eine ganz andere Geschichte als für, und du bist ja auch ein junger Mensch. Ich sag mal, wir junge Menschen haben noch, wir gehören ja auch nicht zu dieser Risikogruppe und so. Deswegen ist es wichtig, dass die Leute auch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Das habe ich in dem Moment zumindest auf ganz kleinem Niveau getan. Und deswegen, ja, war das ein bisschen, hat mir das auf jeden Fall Spaß gemacht. War auch ein guter Zeitvertreib in der Zeit, wo man ja nicht so viel tun konnte. Und da konnte man zumindest konnte man zumindest ein bisschen helfen. So.
Wie war es denn für dich? Also ich meine jetzt, man muss sich ja vor Augen führen, du bist jetzt 14, 15 Jahre, warst du Leistungssportler, hast natürlich extrem viel erlebt, warst viel unterwegs auf der ganzen Welt, kennst Menschen aus der ganzen Welt, und dann trägst du Einkäufe aus in Halle an der Saale und schaust ja in ganz andere Leben rein. Wie war das für dich? Einfach, ich sag jetzt mal, so den Otto-Normalverbraucher in seinem Leben zu erleben.
Für mich ist das, was ich unbedingt haben möchte. Was mir fehlt aktuell am meisten, ist das normale Leben, mit normalen Menschen zu reden. Ich habe die letzten 14 Jahre nur alle möglichen Stars gesehen aus meiner Disziplin, alle möglichen Stars getroffen, war bei den besten Ärzten, auch Dr. Müller Wohlfahrt, und habe dadurch auch Fußballer kennengelernt. So, für mich sind das alles aber, sorry, war eine Fliege. Für mich ist das aber, das ist nicht die normale Welt. Und was ich mir eigentlich wünsche, ist, in der normalen Welt zu leben und nicht Rico Freimuth zu sein. Ich bin in der Stadt Halle, sehr bekannt und das nervt mich teilweise echt, muss ich zugeben. Ich will einfach gerne mal irgendwo hingehen in Halle und mit normalen Menschen mich unterhalten und meine Kumpels sagen mir auch mal, ja Rico, push dich doch selber, sag doch, wer du bist. Und ich sage, warum, wen interessiert das? So, es interessiert mich doch selber nicht. In den meisten Gesprächen will ich einfach nur Rico sein und ein anderer ist halt ein anderer und ich neige mich über normale Probleme. Meistens läuft es darauf hinaus, dass ich ein Zehnkämpfer bin, bei Olympia war, Vizemeister und ich gepusht werde und mich langweilt, das um ehrlich zu sein, weil das keine Gespräche sind, die mir auch noch wovon ich irgendeinen Benefit habe. So. Deswegen erzähle ich auch meistens nirgendwo, wer ich bin, weil es ja auch völlig uninteressant ist, meiner Meinung nach. Also genau das ist das, was ich möchte. Ich will normale Gespräche mit normalen Menschen haben und deswegen hat es mir echt Spaß gemacht.
Liegt da vielleicht auch so ein bisschen oder steht dahinter auch so ein bisschen der Wunsch, in die USA zu gehen, weil du da natürlich dann einfach einer von unter vielen bist, auch wenn du 1,96 bist und immer ein bisschen rausstichst, aber ansonsten.
Du hast das ganz gut gecheckt gerade. Vielleicht ist das so ein bisschen, dieses erstmal weggehen, damit mich in Halle ein paar Leute vergessen. Vielleicht könnte das daran liegen, hast du recht, psychologisch gesehen. Ich persönlich sehe das als eine Komponente an, den Weg in die USA zu wählen. Andererseits muss man sich überlegen, ich könnte dann ein internationales Studium beenden auf Englisch, einen Masterstudiengang auf Englisch mit danach perfektem Englisch. Mein Englisch ist ganz gut, aber danach mit nach fließendem Englisch und einem Abschluss. Ich glaube, diesen Benefit mitzunehmen und das sind nur 2 Jahre Studium, wäre nicht so unclever. Und das ist natürlich der Hauptaugenmerk. So. Das andere ist so ein bisschen dieses Weggehen, erstmal 2 Jahre, lasst mich alle mal in Ruhe. So, vielleicht ist es dieses Ding, kann auch sein, dass es damit zusammenhängt.
Ja, vielleicht einfach eine Kombination aus beiden. Du hast ja in deiner Kindheit auch schon Zeit im Ausland verbracht. Wo warst du und was hat das mit dir gemacht? Inwiefern hat dich das geprägt?
Na, im Endeffekt war es nicht so ein schönes Erlebnis, weil ich war mit 6 Jahren mit meinem Bruder, meiner Schwester in Malaysia, wir sind da hingezogen und dann, wir waren glaube ich knapp ein Jahr da und da haben sich dann meine Eltern geschieden und aus dem Grund ist quasi meine Mutter mit uns ganzen Kindern auch wieder zurückgezogen, auch wieder in eine andere Stadt nach Meißen und das war dann glaube ich da meine, ich glaube, 3. oder 4. Schule und da war ich sehr jung noch schon. Auf jeden Fall bin ich dann nach Meißen gezogen und deswegen, meine Eltern haben sich da geschieden, da war ich 6 Jahre, da konnte ich natürlich gar nicht damit umgehen. Deswegen war es im Nachhinein jetzt nicht so die geilste Zeit meines Lebens. Mittlerweile bin ich 32 und weiß, dass Scheidungen relativ normal sind und habe mit beiden einen sehr guten Draht und meine Eltern haben einen guten Draht zueinander und das ist das Wichtigste. Mit 6 Jahren ist das einmal eine Situation, an die erinnerst du dich ja nicht so gerne.
Und das Gute war ja auch, das hast du mir in unserem Vorgespräch erzählt, du hattest natürlich einerseits die konstante Sport in deinem Leben, auch wenn ihr viel umgezogen seid, auch wenn du dich dann immer wieder auf neue Leute einstellen musstest. Andererseits hast du einen Zwillingsbruder, Hanno heißt er. Und da hast du erzählt, ihr habt euch natürlich, wie das so ist unter Brüdern, permanent gebettelt. Wie wichtig war denn dein Bruder Hanno dann auch für dein Sportlerleben, für deine Karriere, vielleicht so als einer, der dich permanent gepusht hat?
Naja, ich weiß nicht, ob mein Bruder das so weiß. Also mein Bruder war wahrscheinlich der Faktor, warum ich angefangen habe, diesen Wunsch zu haben, erfolgreich zu sein. Weil mein Bruder war immer besser als ich. Mein Bruder war der Ältere, Hübschere. Ich hatte Akne in der Kindheit, ganz starke, mein Bruder nicht. Mein Bruder war der Schulschwarm. Ich war auf der Mittelschule, er auf dem Gymnasium. Er war auf dem Gymnasium der Schulschwarm und ich wurde auf der Mittelschule gemobbt, weil ich überall Pickel hatte und so. Also ich war wirklich so ein, ich hatte es halt nicht einfach. Und mein Bruder war aber nicht so, dass der mich gepusht hat. Mein Bruder hat mich eher noch runtergedrückt. Und damit kam ich oft nicht klar. Deswegen hatten wir in der Kindheit ein schwierigeres Verhältnis, wobei ich ihn das nicht übel nehmen kann. Man ist einfach in dem Alter 13, 14, 15, da ist das einfach nur nerviger Bruder, war für mich auch damals der nervige Bruder so. Man versteht nicht, warum man einen Bruder hat, der einen auf die Nerven geht. Aber wir standen immer in diesem Battle, wir haben natürlich alles gegeneinander gemacht, immer. Und das ist enorm wichtig. Und mein Bruder war so der größte Antrieb, der große Antrieb, mit Sport anzufangen. Und zum Schluss war auch der im Stadion stand, als ich Medaillen geholt habe. Also so, mein Bruder und ich haben eine sehr bewegte Geschichte und wir haben ein sehr gutes Verhältnis. So, ich liebe meinen Bruder und ich weiß gar nicht, ob er das so richtig weiß, was alles in der Kindheit. Das hat sehr, sehr viel mit ihm zu tun, dass ich diesen extremen Drang auf Selbstverwirklichung hatte, glaube ich. Ich glaube, das war dieses Selbst, ich wollte mich selbst verwirklichen und nicht mehr dieser Loser sein. So. Das war mein Grundgedanke, den ich hatte. Dieses, so, das war ganz tief in mir drin und mittlerweile ist das halt nicht mehr so. Ich konnte das mit dem Sport einfach bekämpfen. Deswegen ist Sport auch immer eine wunderbare Möglichkeit, um sich selbst zu verwirklichen. Und ich finde auch, dass ich bin auch der Meinung, dass Sportler in Deutschland viel mehr führungspersönlich, viel mehr, wie sagt man, ja, diese Role Models sein sollten. Also auch Leute, die inspirierend für andere sind. Und das wird überhaupt nicht so gemanagt in Deutschland. Das finde ich ein bisschen schade. In Amerika ist das besser gemacht. Weil die Werte, die man durch den Sport vermittelt, sind einfach, diese Werte, die man im Sport vermittelt bekommt, sind einfach, die sind einfach so wichtig. So, ne? Teamfähigkeit, fokussiertes Arbeiten, Selbstdisziplin, Selbstorganisation, also dieses, du lernst das halt alles im Sport. Wer bringt dir das sonst bei? So, auf der Straße ist es schwierig. Auf der Straße war ich auch, als ich klein war, unterwegs, so immer jeden Tag auf der Straße, Fußball und allen möglichen Scheiß gemacht. Und dieser Sport vermittelt einfach Werte, ich finde, sehr wichtige Werte in der Gesellschaft. Und deswegen versuche ich natürlich auch ein bisschen im Sport was dazu beizutragen, dass auch Leute nicht unbedingt Leichtathletik machen, aber einfach Sport. So. Sport.
Aber wenn wir jetzt über Leadership sprechen, über Sport, über die Werte, dann und nochmal zurückgehen zu dem, was du in der Zukunft machen willst, dann eine Karriere eben auch weiter im Sport betreiben, als Trainer, als Sportdirektor, gibt ja auch tausend Möglichkeiten.
Ich glaube,
auch im Verband
ja, also,
kann man arbeiten und was bewegen.
Ja, das sind so viele Fragen, die ich mich natürlich, ich bin das schon alles tausendmal durchgegangen, was die Möglichkeiten sind, wenn dann sehe ich mich, glaube ich, eher im sportpolitischen Bereich, so Verbandsebene auf höherer, aber da gucken jetzt Leute und sagen, hey, was will denn der jetzt auf höherer Verbandsebene? Ich denke, ich habe dafür absolut das Zeug und nach dem Studium auch die fachliche Kompetenz, um mich bei sowas einzuarbeiten, dass man nicht anfängt, irgendwie irgendwo Verbandschef zu werden, ist ganz logisch, aber ich sehe es ja bei vielen Leuten, ne? Man arbeitet sich da Stück für Stück heran und irgendwann in 10, 20 Jahren ist man dann bereit dafür oder vielleicht noch eher. Und warum sollte ich nicht eines Tages auf sportfunktionärer Ebene arbeiten und da vielleicht was verändern und gewisse Werte vermitteln? So, das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, aber wo mein Leben jetzt beruflich hingeht, wie gesagt, das ist so, das steht so in den Sternen. Es gibt immer Chancen im Leben und irgendwann greift man eine Chance oder auch nicht. Und das wird bei mir, denke ich mal, auch so sein. Und da werde ich sehen, einfach, ja, wo es hingeht, die Reise. Weiß ich nicht.
Lass uns noch mal ein bisschen über deinen Sport reden, über deine Disziplin, über den Zehnkampf. Warum eigentlich Zehnkampf? Warum nicht, keine Ahnung, lockeres Sportfischen oder Reiten oder was weiß ich denn?
Du, also ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, irgendwie hat der Zehnkampf mich ausgewählt. Das war nicht so, dass ich das wollte. Das hat mich ausgewählt. Es war einfach so, dass irgendwann dieser Punkt kam mit 14, wo ich echt Probleme hatte in der Kindheit. Das war jetzt nicht so optimal. Ich habe halt Scheiße gebaut einfach so. Ich wurde so ein bisschen absolut Diebstahl und so eine Sache. War deswegen auch bei der Polizei irgendwie wegen Ladendiebstahl. Und war eigentlich auf einem guten Weg in eine falsche Richtung, war schlecht in der Schule, war auf der Mittelschule schlecht und das lief eigentlich alles auf eine Traumkarriere als niemand hin. Und er hat meine Mutti geweint so und dann ging das eigentlich los, diese Initialzündung mit dem Sport. Ich habe jetzt die Frage komplett vergessen, weil ich wieder so im Redefleisch bin. Kannst du die Frage nochmal kurz wiederholen?
Warum der Zehnkampf und nicht irgendwas Possierliches?
Genau, sorry. Genau, und dann war das einfach so, dass ich mich selbst verwirklichen wollte und meine Mutti war traurig und ich dachte mir, was kannst du jetzt machen? Was könntest du jetzt machen, um dich selbst zu verwirklichen? Ich habe bis dahin Fußball gespielt und Fußball hat mich immer genervt. Ich war sogar Landesauswahl in Sachsen. Das war ganz okay. Und ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist im Nachhinein, aber es war, glaube ich, ganz okay. Und dann, ich hatte keine Lust mehr darauf, von anderen abhängig zu sein. Dann dachte ich mir, okay, du musst jetzt versuchen, wovon du alleine, du bist alleine von dem Erfolg abhängig und nicht. Oder nicht. Und dann habe ich meine Mutti gefragt, was ich machen soll. Und sie meinte, Zehnkampf, dein Vater hat das auch gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich halt das. Ich wusste gar nicht, was das ist, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich einfach angefangen und dann das war einfach so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, meine Mutti wird glücklich, weil ich zum Training gehe. Und dann habe ich einfach weitergemacht, weil das lief dann gut. Kennst du das, wenn man so ein gutes Gefühl hat bei einer Sache, dann macht man einfach weiter.
Ja, klar.
Man kann gar nicht so erklären, warum. Und ich habe einfach weitergemacht und ich war sofort immer der Beste in Sörnewitz. Bei meinem ersten Verein habe ich schon ein halbes Jahr und der Trainer, der kann natürlich meine Eltern und der dachte sich, was sind jetzt hier in Freimut, warum trainiere ich den überhaupt? So, und dann meinte er, ja, du musst aber zu einem großen Verein, du bist ja auch Freimut. Und ich dachte mir, hey, wie? Und dann, aber jeder kannte mich einfach schon in dieser, jeder Trainer, dann bin ich nach Dresden und da kannten mich die Trainer auch alle schon. Ich war halt ein Freimut. Ich musste gut werden übrigens, weil mein Vater hat ja 8.762 Punkte gemacht. Meine Mutti war Junioren-Weltrekordhalterin im Siebenkampf. Also ich musste ja gut werden. Ich hatte mit 14 erst angefangen. So, und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich dann ausgewählt wurde. Ich konnte nicht mehr aufhören. Jeder wusste, dass ich gut werde, so in der Art, außer ich. Oder jeder dachte, dass ich gut werde. Und ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Und so hat sich der Zehnkampf vor mir gestellt. Ich habe gesagt, okay, ich mach das. Und dann habe ich nie wieder aufgehört. Nein, das war so einfach.
Und jetzt sitzen wir hier.
Und jetzt sitzen wir
hier. Da tun sich unfassbar viele Fragen auf. Also jetzt hast du erst mit 14 angefangen. Denkt man manchmal drüber nach, was wäre möglich gewesen? Wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, über den Traum von der Olympiamedaille. Was wäre möglich gewesen, wenn du nicht mit 14, sondern mit 8, 9 oder 10 angefangen hättest?
Ich denke darüber nicht nach, weil... Nee, gar nicht. Ich denke darüber nicht nach, weil ich habe im Leben gelernt, so manche Sachen im Leben sind halt einfach so, wie sie sind. Und dass ich zu spät mit Zehnkampf angefangen habe, hatte seine Gründe und ich weiß nicht, ob ich, vielleicht war ich erst mit 14, vielleicht war ich so extrem spätreif mit 14 wie andere mit 10, das kann ja sein, weil ich einfach so ein absoluter Clown war und vielleicht habe ich genau diesen Moment gebraucht, um mein Leben zu verändern, vielleicht wäre der Zehnkampf zu früh gekommen, vielleicht kam der Zehnkampf, um mich ein bisschen zu retten, auch kann ja auch sein. Ich will jetzt aber auch nicht die romantischste Liebesstory an den Zehnkampf richten, die es weltweit gab, sondern das war, kam zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment, um mich so ein bisschen zu schützen, um mich so, wie soll man sagen, so ein bisschen, ja,
einzunorden.
Mir das Leben zu retten, ehrlich, weil ich war auf der Mittelschule sehr schlecht, weiß nicht, was ich einen Schnitt hatte, einen Viererschnitt und war halt schon auf dem Weg mit Diebstählen und mit Freunden, so in dem Alter, 13, also 13, ne? Das muss man sich mal überlegen, also ich war auf einem sehr falschen Weg und vielleicht, und der Zehnkampf kam vorbei und habe mich einfach mitgenommen und gesagt, ey, willst du mal aufhören, so ein Idiot zu sein? Und habe ich gesagt, ja gut, komm, dann ziehen wir das halt durch. Und jetzt sitzen wir hier und ich so, und deswegen bin ich im Zehnkampf, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass meine persönliche Geschichte, die ja nur ich weiß, ich bin im Zehnkampf immer sehr dankbar, ich bin dem Sport sehr dankbar, was ich gelernt habe, was ich für Werte vermittelt bekommen habe und das war auch der Grund, warum ich sage, ey, Sport kann Menschenleben verändern, auf jeden Fall, weil diese Werte, die da vermittelt werden, die sind wichtig und das war eigentlich so die Intention, warum ich das am Anfang auch quasi so gesagt habe. Ein kleiner
also, Anekdote dazu. Was mich echt beeindruckt, ist, dass du ja unfassbar frei Schnauze wirklich sprichst und auf mich jetzt in diesen Gesprächen unfassbar ehrlichen Eindruck machst. Also sehr außergewöhnlich, das mal so zu hören. Ist diese Ehrlichkeit, begleitet dich ja schätzungsweise schon dein ganzes Leben. Steht die dir im Weg oder öffnet die dir Türen? Was für ein Gefühl hast du?
Beides. Ja, beides auf jeden Fall. Ich habe immer nie eingesehen, warum ich, also wenn ich damit umgehen kann, dir eine Geschichte zu erzählen, warum soll ich sie nicht erzählen? Manche können damit nicht umgehen, die Wahrheit zu erzählen, weil sie das einfach nicht möchten und das ist auch völlig in Ordnung. Ich bin einfach ein anderer Typ. Wenn ich dir was erzähle, dann ist es auch ehrlich so. Würde jetzt keinen Sinn ergeben. Deswegen sage ich es dir auch, ich muss jetzt keine romantische Liebesgeschichte erfinden, sondern ich sage dir, wie es war. Ich bin halt sehr selbstreflektiert. Ich beschäftige mich den ganzen Tag mit mir selber. Und ich versuche auch rauszufinden, wie ich auf andere wirke. Das ist halt einfach so, so bin ich einfach als Typ. Und deswegen... Okay. Darauf kannst du dich verlassen, dass ich einfach so bin. Manchmal ist das sehr negativ für mich, weil ich halt dann so wirklich sehr frei Schnauze bin und manchmal natürlich in Fallen laufe. Ich bin älter geworden und laufe nicht mehr so oft in Fallen. Ne? Ich weiß, über welche Sachen ich mich nicht äußern sollte und wo man vielleicht einfach politisch immer korrekt sein muss. Und also man lernt ja im Alter auch, dass man nicht alles, was man sagt und jede Meinung, die man hat, auch die richtige ist, beziehungsweise sie einfach so frei Schnauze raushauen sollte. Habe ich ja oft in meiner Karriere in Interviews, habe ich ja auch immer Wörter benutzt, die waren jetzt nicht politisch korrekt. Wenn ich einen Doper als Punkt, Punkt, Punkt bezeichnet habe, dann ist das meine Meinung. Und ich bin auch damit überzeugt, dass ich Recht habe, weil ich einfach Recht habe. Das ist einfach Fakt. Ich habe einfach faktisch Recht. Womit ich vielleicht nicht Recht habe, ist, ihn zu beleidigen. Ja. Das ist da aber dann aus meiner Emotion heraus. Und so wird das mir manchmal zum Verhängnis, weil ich ja immer so ein Typ bin und mich das nicht juckt. Das ist meine Meinung. Aber natürlich sollte ich da ein bisschen aufpassen, das ist mir auch bewusst.
Du hast mal gesagt, dass ihr als Sportler immer mit einem Maulkorb im Prinzip rumlauft. Was sind denn dann jetzt so die Themen, wo du eben kein aktiver Sportler mehr bist und keinen Maulkorb mehr tragen musst? Was sind die Themen, die du dann gerne, worauf du dich schon freust, die du konfrontativ angehen willst, wo du vielleicht auch mal einem verbal eine vor den Latz knallen willst?
Ja, Doping, ganz klares Thema Doping. Und das war nämlich der Grund, weil diese kleine Anekdote, die ich gerade erzählt habe, da ging es um Justin Gatlin. Und dem bin ich massiv angegangen. Da haben mir ungefähr 10 Reporter zugehört vor der WM, hat aber niemand aufgeschrieben. Einer der Verantwortlichen soll mir erklären, warum er noch läuft. Mir persönlich, der kann es auch irgendjemand erklären, aber einer soll es erklären, warum er noch sprinten darf. Und den anderen die Gelder wegnimmt, die Prämien. In dem Fall muss man wahrscheinlich sagen, im Sprint, von den Top 10 waren alle, also von den Top 10 Sprintern aller Alltime, die besten 10 Sprinter, die es jemals gab, sind 9 schon positiv getestet worden auf irgendwas. Nur der erste.
Okay, welcher
sage ich dazu aber nicht. Der schnellste mit der Welt. Aber mehr sage ich dazu auch nicht. Das kann sich jetzt jeder logisch seine Meinung selber bilden. Aber so, es gibt 1000 Themen, die man ansprechen kann, über die man nur logisch nachdenken muss. Ich weiß nicht, ob ich mit allen Themen jetzt richtig liege. Das weiß ich nicht. Ich sage nur, warum darf Justin Gatte noch laufen? Warum? Aus welchem Grund? Und es gibt ja keine vernünftige Antwort darauf. Und was mich ankotzt, sind bei diesen Politikern, ich habe auch überlegt kurz, ich habe nur kurz drüber nachgedacht, ob es Sinn ergeben würde, eine Karriere anzustreben beim IAAF. Aber ich glaube, das ergibt keinen Sinn. Weil du wirst einfach zu diesem Menschen, der du da sein musst, wenn du in dem Leaderboard vom IAAF sitzt. Oder von vielen anderen großen Unternehmen. Ich glaube einmal, dass du eine Rolle einnehmen musst und gar nicht du selber sein darfst. Weil wenn da Leute sitzen würden wie ich, dann würde Justin Gatlin nie wieder auch nur einen Sportplatz irgendwo auf dieser Welt, was mit Leichtathletik zu tun hat, betreten dürfen. Ganz einfach. Es gibt ganz einfache Regeln. Wenn ich meine Steuern nicht zahle, kriege ich eine Strafe. Und wenn andere, es gibt überall Regeln, aber manche stehen halt einfach über den Gesetzen. Das ist im Sport so, das ist in der Wirtschaft so. Und ich verstehe diese Gesetze dann irgendwann nicht mehr, wenn die nur für die Leute gelten, die nicht genug Macht haben oder Geld oder was auch immer. Deswegen verstehe ich die Regeln alle immer nicht. Und ich glaube, deswegen gibt es auch oft diese Unruhen, ne? In Amerika gerade oder auch in Deutschland so. Schon kleine Aufstände, wo man sagt, siehst du mal, haben viele deine Meinung so in bestimmten Sachen, ne? Weil Regeln sollten immer für alle gelten, bin ich der Meinung.
Aber das hört sich jetzt schon so an, als wärst du ein bisschen desillusioniert. Also so die großen Verbände, IOC oder eben auch die IAAF, muss man das System nicht von innen heraus dann sozusagen erneuern und im Zweifel auch revolutionieren? Braucht es dann nicht einfach Typen, die sich da einschleichen?
Ja, das stimmt. Aber jetzt stell dir mal eine rein theoretische Frage, die habe ich dem Hajo Seppelt auch gestellt. Es gibt eine rein logische Frage, wenn man da drin sitzt. Du kriegst ein Angebot, dass du eine gewisse Meinung vertreten musst, beziehungsweise kein Angebot, du kriegst halt Geld auf dem Konto, weil du eine bestimmte Meinung vertreten musst, weil Mehrheiten werden gebildet. So, und wie werden Mehrheiten gebildet? Oft mit Geld. Wir müssen ja nicht mit der rosaroten Brille rumrennen und uns denken, dass die WM in Doha, die Leichtathletik-WM, die Handball-WM in Doha oder die Fußball-WM in Doha nicht gekauft worden sind. Dann haben wir alle eine rosa-rote Brille, auf meiner Meinung nach, weil es gab natürlich bessere Ausrichter. Mit welcher Erklärung wurden da die ganzen WMs hingegeben? Mit welcher Erklärung? Das verstehe ich alles nicht.
Den Fußball dort zu fördern.
Da es ja offensichtlich ist, dass hier wieder Mehrheiten gebildet werden durch Geld, musst du dich fragen, wenn du in einem Leaderboard sitzt und auch dieses Angebot bekommst und du hast damit ausgesorgt, dann stellst du dir selber die Frage, werde ich jetzt genauso wie die anderen? Und ich glaube, das passiert tatsächlich sehr häufig. Ich glaube, dass viele da reingehen mit dieser Intention. Naja, ich will das verändern, bla. Das ist alles schön, das ist alles romantisch, aber die Wahrheit sieht dann häufig doch, glaube ich, sehr anders aus. Und vielleicht irre ich mich ungemein und diese Meinung ist absolut falsch. Ich glaube allerdings, und da kann mir niemand was anderes erzählen aktuell, ich glaube, dass es genauso ist, weil ich komme auch ein bisschen mittlerweile aus der Wirtschaft. Ich habe auch ein paar Erfahrungen gemacht und um ehrlich zu sein, ist das halt auch meine Meinung, die ich aktuell vertrete. So, vielleicht ändert sich das.
Dann ist es ja auch nur konsequent, wenn du sagst, das ist eben dann nicht dein Weg.
Wir
sind ziemlich abgeschweift.
Ich weiß. Das ist immer so bei mir. Ich habe so viel zu erzählen.
Nee, ich finde das ja völlig okay. Ich bin auch abgeschweift. Ich hatte ganz andere Fragen im Kopf und einen ganz anderen Weg für dieses Interview geplant. Wir haben ja noch mit ein paar Leuten auch gesprochen, die du schätzt und die dich schätzen. Und da würde ich es jetzt gerne mal hinleiten. Auf deinen Vater, ehemaliger Zehnkämpfer, haben wir schon gehört, hat ein paar Pünktchen mehr gemacht in der Bestleistung als du. Und dem war, ich sag's mal despektierlich, dem war sehr früh klar, dass was mit dir irgendwas nicht so wirklich stimmt. Wir hören mal rein.
Ja, wenn ich in der Geschichte so kramen soll, was meine Kinder angeht, vor allen Dingen Hanna und Rico, dann fallen mir da schon ein paar erhebende Erlebnisse ein, vor allen Dingen ein Crosslauf in Rathenow. Das muss irgendwann 1992, 93, 94 gewesen sein. Da waren sie nun wirklich noch nicht alt. Aber da konnte ich dann schon sehen, was Rico so drauf hat. Ne? Der war immer jemand, der schnelle Schritte gemacht hat, den konnte man irgendwo hinstellen, der ist schon gestrampelt, dann hast du den hingestellt, dann ist er gelaufen und dann musstest du den irgendwann wieder annehmen und sagen, du, jetzt ist genug. Da hast du nie das Gefühl gehabt, der ist kaputt oder irgendwie. Ich habe immer totgelacht. Der ist gelaufen wie ein Wiesel. Währenddessen der Hanno, der ist immer gelaufen wie so ein Storch im Salatbeet. Immer so langsam, ach, ne, ich habe ja so Zeit und so. Das hat er so später, hat er Basketball auch gemacht. Aber Rico, der war immer wie so ein Wilder. Der hat so ein Ehrgeiz gehabt schon als kleines Kind, da hat man natürlich noch nicht dran gedacht, dass das mal eine große Karriere werden könnte, ne? Aber das fällt mir immer wieder ein, wenn ich so darüber nachdenke.
Also so gesehen war deine Karriere dann doch schon vorbestimmt anscheinend. Also es ist ja so, ich meine, der Vater Zehnkämpfer, die Mutter Mehrkämpferin, dein Onkel Hochspringer, wenn ich es jetzt richtig im Kopf hatte, hat auch eine olympische Medaille gewonnen. Also natürlich steckt das in dir irgendwie. Ne?
Ja, Micha sagt immer zu mir, Rico, du hast das größte Talent, was jemals ein Deutscher hatte, genetisch gesehen. Und das, glaube ich, da hat er recht. Und ich sage immer zu Michael ist das größte Bewegungstalent, was wir hätten, wenn Michael Schrader nicht so
Michael Schrader, häufig
verletzt wäre.
Muss man noch schnell dazu sagen.
Genau, wenn Michael Schrader nicht so häufig verletzt wäre, dann hätte der deutschen Rekord, davon bin ich persönlich absolut überzeugt, weil ich habe ja mit ihm trainiert, jahrelang. Er hat ein Bewegungstalent gehabt, da habe ich immer zugeguckt und gestaunt. Wir waren halt vollständig unterschiedliche Typen. So. Ich war halt er war eigentlich diese Batterie, die mein Vater erzählt hat. Bei mir war einfach ich habe das einfach anders gelöst. Ich habe halt andere Erfahrungen in der Jugend gemacht, um dann ein anderer Zehnkämpfer zu werden. Micha wurde immer nur geschliffen und hat trainiert wie ein Berserker. Das ist halt abartig gewesen. Ne? Der hat eine Trainingseinstellung gehabt, die war wirklich unnormal krank. Und deswegen war der auch leider sehr häufig verletzt und so. Der hat auch diese Ruhrpott, diese Arbeitereinstellung. Er ist wirklich ein akribischer Arbeiter, Ehrgeiz ohne Ende. Und ich war halt ein ganz anderer Typ. Durch meinen Vater, durch meine Trainer, die mir immer gesagt haben, Rico, Regeneration ist exakt so wichtig wie Training. Und daran habe ich mich immer gehalten. Und Michael ist immer gerne, der war immer noch 2-3 Stunden im Training.
Du hast es mit relativ wenig Trainingszeit in die Weltspitze geschafft. Also wenn ich sage wenig, dann im Vergleich zu anderen Zehnkämpfern und nicht im Vergleich jetzt zu mir, dem Hobbyjogger.
Na, darum ging es ursprünglich in dem Film 10.000 Stunden, weil ich habe
wirklich auch noch drauf.
Bitte?
Ach, auf den Film kommen wir natürlich auch
noch. Genau. Und zwar war das die ursprüngliche Idee des Films, weil der Regisseur meinte, hey, du hast doch völlig wenig Stunden absolviert. Ich sag so, ja, ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber Wahrscheinlich ja, weil ich habe ja sehr spät mit Leichtathletik angefangen. Und ja, ich hatte nach, glaube ich, 2000 Stunden Training und das halt 10 Disziplinen, auf 10 Disziplinen verteilt, hatte ich schon meine erste Medaille bei der Jugend, also in 2007 bei der Jugend-Europameisterschaft. Und das mit 2000 Stunden Aufwand durch 10, also mit 200 Stunden Aufwand pro Disziplin. Als eigentlich, aber ich glaube, da hat einfach mit meiner Genetik zu tun. Weil wenn du so einen Vater, so eine Mutter, so einen Onkel, so einen Bruder, also diese Familie mit meiner Schwester, Nationalmannschaft, Volleyball, das war dann mein Vorteil wahrscheinlich, dass ich einfach diese Veranlagung hatte. Und ja, so lief das dann auf jeden Fall ganz gut.
Weil du deinen besten Kumpel Michael Schrader jetzt ja auch schon angesprochen haben, lassen wir ihn nochmal sprechen. Der hat uns auch ein kleines Statement zu dir geschickt. Bitte sehr.
Eine Geschichte über Rico. Also da kann ich am besten was erzählen, was mich eigentlich am meisten gestört hat. Die gesamte Zeit, schon wie ich ihn kenne. Wir waren so oft in Trainingslagern gemeinsam. 2 Wochen, 3 Wochen, manchmal 6 Wochen. Und es gab eine Sache, das musste er wirklich jeden Tag machen und das war der Mittagsschlaf. Also wenn wir mittags noch in den Swimmingpool gegangen sind oder wir sind einkaufen gegangen und Rico hat einfach gesagt, nee, ich kann nicht mit, ich muss erstmal einen Mittagsschlaf machen. Und das wurde am Ende so schlimm, selbst wenn wir morgens nicht trainiert haben, wenn morgens frei war, wir waren beim Frühstück, haben wir eine Stunde was gemacht, wollte nicht gequatscht und dann hat er erstmal gesagt, jetzt muss ich wieder einen Mittagsschlaf machen. Und da ist schon so eine Sache, das hat mich am Ende echt genervt. Ich war mittags immer alleine unterwegs, konnte irgendwas erledigen, weil ich brauchte keinen Mittagsschlaf. Und Rico war der Typ, also Mittagsschlaf braucht er immer, einfach um zu regenerieren und das hat er wirklich bis zum Ende seiner Karriere durchgezogen.
Ja,
Rico Siesta, so Freimut.
wie warst du denn drauf, wenn du keinen Mittagsschlaf bekommen hast? Warst du dann unleidlich?
Ich habe den ja bekommen. Ich habe mir den einfach genommen.
Immer?
Ich habe den immer genommen, ja. Das war für mich, also ich habe mich natürlich sehr intensiv mit dem Sport beschäftigt und für mich war Schlafen einfach nur das natürlichste Doping, was ich machen konnte. Schlaf ist nichts anderes als Doping. Deswegen habe ich mir das einfach genommen. Mhm. Weil es war ganz einfach, ich musste nur schlafen. Und wenn du am Tag 2-3 Mal trainierst, dann reichen 8 Stunden Schlaf nicht aus. Also nicht im Trainingslager 3 Wochen, 2-3 Mal am Tag. Ich brauchte einfach mittags eine Stunde Mittagsschlaf. Also ich brauchte diesen Powernap. Und danach habe ich mich wieder pudelwohl gefühlt. Ich brauchte den auch einfach später, wenn wir mal nicht trainiert haben, einfach weil ich war einfach dann müde. Ich war so gewohnt, das war wie so ein Habit von mir. Ich war einfach so gewohnt zu schlafen und ich habe das auch gebraucht. Ich bin sofort eingeschlafen und das hat mich halt schon genervt. Ich weiß, aber ich brauchte das so und wir sind ja beide Sportler. Der hat auch immer gesagt, ja Rico, wenn du den brauchst, um ordentlich zu trainieren, so, dann ist doch logisch, dann mach das. Und Michael, der war wie eine Batterie. Ich sage, Junge, schlaf doch mal. Und ich sage euch eins, der Michael Schrader, der hat zum Schluss mit Mittagsschlaf gemacht. Ist kein Witz. Und er meinte auch, das ist wirklich geil. Also es ist einfach eine heilende, es ist heilen, wenn du mal eine Stunde Mittagsschlaf machst, aufstehst. Und ich sage, und, fühlt sich gut nach dem Kaffee? Der so, boah, ist schon gut. So, ich sage, das ist doch geil, Alter, mal eine Stunde Mittagsschlaf zu machen. So, ist doch gut.
Ja, klar. Also ich meine, Entschuldigung, ganz Lateinamerika macht Mittagsschlaf.
Naja, auf jeden Fall so, das stimmt schon. Ich war ein richtiger Schläfer, aber ich brauchte das und ich habe mir das immer genommen.
Wie ist es jetzt?
Mach gar keinen Mittagsschlaf.
Mach einen.
Ich war gestern pumpen. Also ich mache jetzt so, wir haben ein bisschen Krafttraining für mich, aber ich brauche keinen Mittagsschlaf mehr, weil ich trainiere nicht.
Ne? Ja, wie ist es körperlich? Merkst du schon so einen körperlichen Verfall? Da streckt er sich gleich durch.
Natürlich immer noch in Topform bis zu dem Punkt, wo ich mir eine Frau gesucht habe, die ich auch festklammern werde, aber ich merke das schon, ich bin ja 32, ich merke schon, dass ich älter werde und so, ja, Sixpack geht jetzt schon langsam weg, so, ne? Ich muss aufpassen. Aber mein Gott, ich merke auch, dass durch dieses nicht mehr Sportler sein, so diese Eitelkeit so ein bisschen zurückgeht. Das, ich muss ehrlich sein, das stört mich gar nicht. Also, ja. Man ist als Sportler immer eitel. Das ist, man ist als Sportler eitel, war ich auch, definitiv, will ich nicht abstreiten. Aber alt sein ist nicht unbedingt so ein sehr schlimmes Attribut, sondern man achtet auf seinen Körper. Als Sportler ist es auf jeden Fall gut, alt zu sein. Und das geht dann immer mehr. Das geht einfach immer mehr weg. Und ich merke, dass es mir immer mehr egal wird, wie ich jetzt theoretisch aussehe. So, ne, das ist jetzt nicht das Wichtigste, ein Sixpack zu haben. Das ist wirklich nicht das Wichtigste auf der Welt, sag ich mal.
Was ist denn das Wichtigste?
Es sind viele, diese Glück, dass man irgendwie einen glücklichen Weg findet für sich selber. Und Glück beinhaltet für mich eine Lebensaufgabe zu haben, die einen Spaß macht. Und ich glaube, das ist einfach viel wichtiger, wenn man gesund ist, wenn man gesund durch ein Leben gehen kann mit vielen schönen Aufgaben und die verfolgt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man, oder das ist das Schönste, was man haben kann. Ein Lebenssinn, Lebensaufgaben, die man verfolgen kann und dabei gesund mit seiner Familie, Freunde, Freundin, wie auch immer, eigene Familie irgendwann. Dann das Leben zu genießen.
Eine deiner Aufgaben aktuell ist der Film Royal Discipline. Da haben wir kurz schon angeschnitten. Erzähl uns ein bisschen, was steckt genau hinter diesem Projekt? Worum geht's in diesem Film? Und welche Rolle spielst du?
Genau, ich bin der Hauptdarsteller in diesem Blockbuster. Auf jeden Fall, ja, ich bin der Leader.
Zukünftigen von diesem Blockbuster. Film.
Ja, oder zukünftig vielleicht noch mehr als Schauspieler. Ich bin ja als Schauspieler gelistet in der. Und auch als Produzent von diesem Film, Co-Produzent. Und in dieser Tarantino-Liste, wo man sich ja quasi eingetragen, man muss jeden Film anmelden. Und deswegen mal gucken, wie es darauf, was da noch so kommt. Auf jeden Fall, dieser Film, ich bin der Leader und es geht um so ein Disziplin-Erbe eines Singcamers. Es geht gar nicht um mein Erbe, sondern es geht hier um darum, den Zehnkampf auch mal in einem anderen Licht darzustellen, den Leuten das nahezubringen, was Zehnkampf eigentlich bedeutet. Wir haben mit Ashton Eaton jetzt natürlich den wahrscheinlich bekanntesten Zehnkämpfer aller Zeiten, bei dem wir in San Francisco zu Besuch waren, haben wir als Interviewpartner mit Niklas Kaul, Michael Schrader, mein Vater, haben wir sehr, sehr viele Zehnkämpfer, die ihr eigenes Erbe mitgetragen haben. Und es geht einfach darum, dass ich als Leader diese wunderschöne Sportart beziehungsweise die wunderschöne Disziplin innerhalb der Leichtathletik auch mal ein bisschen vielleicht marketingtechnisch anders dastehen lassen und den Leuten mal zu zeigen, was eigentlich Zehnkampf ist. Viele wissen nicht, was Zehnkampf ist. Mhm. Gerade die jetzt so in meinem Alter sind, das interessiert die nicht mehr. Die älteren Leute, die wissen auch, was Zehnkampf ist. Das hat noch eine Tradition in Deutschland. Aber mein Alter, die haben noch gar keine Ahnung mehr. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit. Und der Film wird, wenn ich es mit meinen Worten sagen darf, obergeil. Davon bin ich absolut überzeugt. Ich weiß ja, wie es bis jetzt aussieht. Und ich freue mich einfach, dass wir den dann präsentieren können. Und wird eine sehr, sehr coole Sache. Wie gesagt, wir haben viele, viele interessante Zehnkampf-Stories da drin. Und ich bin einfach nur der Leader.
Okay, also Regie führt Darius Pichowski. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und genau. Auch mit dem haben wir kurz gesprochen. Und er hat uns was erzählt über dich, über den Film und über den Zehnkampf. Bitte.
Als ich mit der Idee ankam, einen Film über den Zehnkampf zu drehen mit Rico Freimuth, waren uns beiden noch gar nicht so richtig bewusst, welche Ausmaße der Film nehmen sollte. Wir haben einen gewissen Handlungsstrang. Wir wussten über die Thematik Bescheid und wir wussten auch, wer unsere Interviewpartner sein werden. Aber zum großen Überraschen für uns beide haben wir während des Drehs und oft nach Drehschluss erst einmal mitbekommen, wie groß die Zehnkampffamilie ist und was es eigentlich so richtig erstmal bedeutet, ein Teil dieser Familie zu sein. Der Zehnkampf ist ein sehr elitärer Kreis, der von Sportsmanship lebt. Bedeutet, es sind sehr faire Sportler, vor allem das miteinander umgehen und die sich vor allem moralisch unterstützen bei großen Events. Sehr einmalig in dieser Sportwelt meines Erachtens. Und da habe ich eine besondere Anekdote, wo man das erstmal so richtig merkt, dass sich auch Rico während der Produktion ein wenig geändert hat, aber in die Richtung, dass er das Gefühl hatte, dass er die richtige Sportart gewählt hat in seiner Karriere. Wir hatten ein Essen bei Ashton Eaton Und sie hatten verschiedene Dinge halt angesprochen. Und eins dieser Dinge war halt gewesen, um was es beim Zehnkampf geht. Und beide haben fast zur selben Zeit gesagt, dass es in dieser Sportart nicht um Fame und Glory geht. Bei dieser Sportart geht es rein um das, um die Challenge, sich jeden Tag zu verbessern, sich selber zu schlagen, nicht zwangsläufig nur den Kontrahenten. Und das war so ein Gefühl für ihn, dass er verstanden wurde. Und mir hat es natürlich besonders imponiert, wie diese beiden Superathleten miteinander umgegangen sind. Und das ist genau das, was ich meinte. Und diesbezüglich ist der Zehnkampf einfach die Königsdisziplin.
Sehr interessant, was er da erzählt. Wichtigste Frage vorweg, was lag bei Ashton Eaton auf dem Teller? Was gab es zu essen?
Wir haben Bier getrunken und sehr schön. Burger. Ja, und das war einfach so witzig, weil ich saß da einfach neben Ashton und sag so, Ashton, was, wir trinken hier gerade Bier und essen Burger. Ne? Und letztes Mal, als wir uns gesehen haben, hast du gerade Weltrekord gemacht und ich bin Dritter gewesen. Also, das war schon, nee, stimmt nicht, sorry, wir waren ja bei Olympia, aber so, das war halt schon ein cooler Moment, mit einem wie Ashton Bier zu trinken, ja. Burger zu essen und einfach über das Leben zu erzählen. Und wir haben eigentlich gemerkt, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten und vielleicht liegt das an dem Zehnkampf und wir haben sehr viele Probleme auch danach. Im Endeffekt habe ich mit ihnen über Probleme geredet, in die ich gerade reingerate durch meine Situation mit dem Retirement einfach, also mit meinem Karriereende. Und er hat mir dann schon ein bisschen geholfen auf dem Weg. Das ist einfach ganz cool gewesen. Es war für mich eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit, die 8 Stunden, die wir da mit ihm verbracht haben und sehr interessante Zeit für mich. Und da habe ich mich wirklich sehr, sehr bestätigt gefühlt und der Darius Pichowski bzw. Patrick Borschmann hat das sehr, sehr korrekt ausgedrückt. Auch diese ganze Zeit des Films, wir planen das schon insgesamt, ich glaube, fast 2,5 Jahre. Und ihr müsst euch vorstellen, die erste Idee und wo wir jetzt stehen, die sind 1000 Kilometer auseinander, die Ideen. Also das hat sich schon, wir haben uns extrem entwickelt innerhalb des Projekts, was ganz cool ist. Ich glaube, was auch wichtig ist. Und jetzt sind wir auf jeden Fall auf einem sehr coolen Standpunkt. Der Film hat sich halt viel gedreht. Deswegen ist es auch immer gar nicht so einfach zu erklären, um was geht es jetzt in dem Film per se. Es hat sich so häufig gedreht. Und es geht dann um den wunderschönen Sportart Zehnkampf, um den Leuten zu erzählen, worum geht es im Zehnkampf? Was ist das Besondere am Zehnkampf? Deswegen haben wir auch so coole Typen drin wie Ashton. Also ich freue mich auf jeden Fall, bis dieser Film rauskommt. Ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen von Eurosport, logisch.
Oh, pass auf, das sind viele, die da kommen.
Alle, die ich kenne.
Pichowski, okay, wir kennen uns ja jetzt. Er hat gesagt, ja. Oder hat so durchklingen lassen, dass Zehnkämpfer da eben einen ganz anderen Umgang miteinander pflegen. Das hat sich sehr idealistisch angehört, was er da über euch erzählt hat. Seid ihr die anderen Sportler? Wenn man es jetzt vielleicht vergleichen mag mit den auch ständig kritisierten Fußballern zum Beispiel, von denen man immer so unterstellt, sie machen es ja nur wegen des Geldes.
Wir sind schon die anderen Sportler oder die anderen Athleten innerhalb der Leichtathletik. Sind wir Zehnkämpfer schon diese crazy, diese Verrückten, die nichts können richtig. So, das sind wir innerhalb der... Und wir haben aber ein ganz anderes Selbstbewusstsein. So. Wir können einfach halt alles. Ne? Und so sind wir auch im Leben. So. Ich glaube, deswegen gehe ich auch an jede Aufgabe mit einer anderen so Selbstwirksamkeit ran. Dieses Gefühl, dass ich jede Aufgabe schaffen kann, weil ich kann alles. So gehe ich einfach damit erstmal vorsichtig an jede Lebenssituation ran. Aber es hat mich schon geprägt, weil ich habe keine Angst vor egal welcher Situation, weil ich einfach gelernt habe, mit allen möglichen Situationen umzugehen. Und da ist Zehnkampf ein wunderbarer Partner. Ne? Es gibt mal eine Disziplin, die läuft schlecht. Man hat auch mal Tage, die schlecht laufen auf Arbeit. Aber die nächste Disziplin kann wieder gut laufen. Also der nächste Tag. Also der Zehnkampf ist wie das Leben. Und das hat Ashton gesagt. Und deswegen sage ich das jetzt auch. Der Zehnkampf ist einfach wie das Leben. Du hast mal einen wunderschönen Tag und da auf einmal geht es bergab. Und dann hast du wieder einen sehr guten Tag, wo alles läuft und dann geht es vielleicht wieder bergab. Aber am Ende hast du dein Ziel erreicht. Und da geht es nicht darum, wie oft du unten warst, sondern wie oft du dich wieder hochgearbeitet hast, ne? Wie oft du auf dieser Welle wieder hochgekommen bist. Und so ist Zehnkampf. Und Zehnkampf ist eine wunderbare Metapher fürs Leben. Und deswegen, ja, mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen.
Ich wollte es gerade sagen.
Das war jetzt eine Hommage an den Zehnkampf, da sieht man, wie sehr ich diesen Zehnkampf liebe. Ne? Aber
ja, und das waren gedacht, also
Freunde, bessere. Wenn ich beende. Aber,
bessere Worte zum Schluss eines Podcasts über einen Zehnkämpfer, der gerade aufgehört hat mit seinem Sport und über den Zehnkampf an sich. Bessere Worte kann man ja nicht finden. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle Schluss. Alle, die mehr darüber wissen wollen, dass du auch noch Berner Sennen-Hundezüchter bist, die sollen einfach selber im Internet googeln. Oder du erzählst es uns dann bei anderer Gelegenheit. Ich danke dir herzlich, Rico. Ich bin
ich danke dir.
Der festen Überzeugung, wenn das mit dir so weitergeht, dann werden wir noch viel Freude an dir haben. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute für die Zukunft.
Danke. Daniel, dir auch. Danke dir. Ne? War ein sehr angenehmes Gespräch.
Und danke natürlich auch allen, die uns zugeschaut bzw. zugehört haben. Den Vodcast zum Podcast, den gibt es bei eurosport.de. Irgendwann jedenfalls mal. Klickt einfach mal rein und wir freuen uns dann auf die nächste Episode der Verbalathleten. Macht's gut. Bis dahin. Servus. Tschüss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.